Ich habe Ihnen heute Morgen zwei Tassen mitgebracht, die ich Ihnen gerne mal zeigen möchte. Das ist hier die eine Tasse, die ich mitgebracht habe. Also habe ich nicht so im Schrank gefunden, aber... Und das ist die andere. Und meine Frage an Sie ist, aus welcher Sie lieber trinken würden. Aus dieser würdest du lieber trinken? Ja. Du findest sie bunter? Ja, okay. Gibt es sonst noch Stimmen hier? Aha, ja. Jetzt kommt die interessante Frage. Wie sieht sie von innen aus? Und das ist auch das Thema unserer Predigt. Manchmal ist das äußere Erscheinungsbild gar nicht so entscheidend, sondern wie es von innen aussieht, was im Inneren des Bechers ist, den man da trinken möchte. Und wir beschäftigen uns heute Morgen in der Predigt mit der inneren Reinigung des Menschen. Bei der letzten Taufe wurde ich nachher von einer Mutter angesprochen und sie sagte, dass ihr Kind ein wenig irritiert darüber war, dass wir in die Badewanne mit Kleidung gehen. Und so haben manche Kinder schon gedacht, dass die Taufe irgendetwas mit einer Art Waschen oder sowas zu tun hat. Bei der Taufe handelt es sich aber um eine Art innerer Reinigung oder es ist ein Ausdruck einer inneren Reinigung. Und ich möchte Ihnen dazu gerne einen Text vorlesen und Ihnen dann diesen Text Vers für Vers vorstellen. Aus 1. Petrus 3. Ich werde Ihnen den zunächst vorlesen. Sie können hier vorne dann mitlesen. Der wird hier Vers für Vers projiziert und dann gehen wir sozusagen wieder an den Anfang des Textes danach. Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen, ein für allemal. Damit hat er euch den Zugang zu Gott eröffnet. Als Mensch wurde er getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er zum Leben erweckt. In diesem Zusammenhang geschah es auch, dass er zu den Geistern ging, die in der Totenwelt gefangen gehalten werden, und ihnen seinen Sieg verkündete. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch wartete, solange Noah die Arche baute. Nur wenige Menschen, nämlich 8, wurden damals in die Arche aufgenommen und durch das Wasser gerettet, das die Arche trug. Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Wir schauen uns das mal Vers für Vers an, was hier steht. Der erste Vers redet davon, dass Christus für die Sünden der Menschen gelitten hat. Und zwar heißt es hier ausdrücklich ein für allemal. Hier wird deutlich gemacht, dass was Jesus durch sein Leiden und Sterben tut, das ist gültig über die gesamte Zeit. Es ist ein für allemal geschehen. Es ist also behält seine Gültigkeit bis zum letzten Zeitpunkt, bis zum letzten Tag, den diese Erde besteht. Und dieser ganze Text führt uns sozusagen die ganze Kraft dessen, was Jesus Christus getan hat, vor Augen. So eine Dimension hat das. Einmal ist dieses Geschehenes, Leiden und Sterben von Jesus Christus passiert, ein historisches Ereignis, und seine Gültigkeit geht bis in das Jahr 2005 und es gilt noch weit darüber hinaus. Ein für allemal ist das gültig. Dann schauen wir uns den zweiten Vers an, um zu erkennen, wie weit geht denn diese Gültigkeit des Leidens und Sterbens von Jesus Christus noch. Da steht, in diesem Zusammenhang geschah es auch, dass er zu den Geistern ging, die in der Totenwelt gefangen gehalten werden, und ihnen seinen Sieg verkündete. Sie kennen das aus dem Glaubensbekenntnis. Da formulieren wir, hinabgestiegen in das Totenreich oder zu den Toten. Und wir sehen hier in diesem Text wie eine Andeutung dieses Geschehens. Eine Andeutung, so als wollte Gott nicht jetzt sozusagen den Vorhang aufziehen und uns alle Geheimnisse der Welt und dessen, was Jesus da getan hat, deutlich machen. Aber es heißt hier wörtlich, dass Christus zwischen Tod und Auferstehung den Geistern im Gefängnis verkündete. So heißt das eigentlich. Und ich verstehe diesen Text in diesem Sinne, wie das das Glaubensbekenntnis formuliert. Christus geht zwischen Tod und Auferstehung in die Totenwelt und verkündet seinen Sieg den Menschen, die schon vor ihm gestorben sind. Mit welchem Ergebnis er diesen Sieg verkündet, mit welchem Ergebnis er dort predigt, wird uns nicht gesagt. Obwohl in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 6 angedeutet wird, dass die Toten, die vor Christus gestorben sind, vor eine Entscheidung gestellt werden. Das Entscheidende, was hier ausgedrückt wird, ist aber der unumschränkte Sieg von Jesus Christus. Sehen Sie, vorher war davon die Rede, dass das zeitlich unbegrenzt gültig ist, was Jesus Christus tut. Und jetzt wird beschrieben, welch eine Dimension das räumlich hat, dass es keinen Platz auf dieser Welt und selbst im Totenreich gibt, für den dieser Sieg nicht ausreichen würde, der sozusagen der Macht von Jesus Christus verschlossen ist. Bis in den tiefsten Bereich wird dieser Sieg gefeiert und so triumphiert dann das Neue Testament an vielen Stellen und sagt beispielsweise, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Als ein Ausdruck davon, wie umfassend der Sieg von Jesus Christus über Tod und Hölle ist. Kein Raum ist der Kraft von Jesus Christus verschlossen. Das bezeugen auch schon im Alten Testament in Liedern, beispielsweise im Psalm 139 wird das so ausgedrückt. Und selbst wenn ich mich flüchten würde, wenn ich sozusagen versuchen würde, ins Totenreich zu flüchten vor der Hand Gottes, dann würde ich nur feststellen, dass du da auch schon bist. Und insoweit bestätigt dieser Text das biblische Denken, dass wenn wir sterben, unser Körper zwar hier bleibt, aber unsere Identität, Sie als Person, werden den Tod überdauern und vor Gott stehen. Das ist das, was die Bibel uns beschreibt. Sie beschreibt das manchmal als Geist, als Seele, wechselseitig. Hiermit ist das Gleiche gemeint, die Person, die Identität des Menschen. Sie bleibt bestehen und tritt vor Gott. Und jetzt wird aus den Menschen, die sozusagen dieses Vorrecht haben, von Jesus eine Verkündigung zu hören, aus dieser Gruppe wird jetzt eine besondere Gruppe nochmal herausgegriffen, Vers 20. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch wartete, solange Noah die Arche baute. Die Gruppe, die rausgegriffen wird, aus den Menschen, die sozusagen eine Verkündigung von Jesus Christus hören, wird eine herausgegriffen, die ganz weit zurückgeht in der Zeit, um noch einmal zu beschreiben, wie umfassend das ist, was Jesus getan hat. Dass es Gültigkeit hat bis zu den Menschen hin, die vor der Sintflut, vor dieser Menschheitskatastrophe lebten. Die Geschichte von Noah und der Arche ist ja weltbekannt. Manchmal unterschätzen zwar gerade Kinder die zeitliche Dimension dieses Geschehens. So sagt ein kleines Mädchen zu einem Mann mit einem langen Bart: Sag mal, warst du auch in der Arche? Nein, sagt der Mann, natürlich nicht. Ja, und warum bist du dann nicht ertrunken? Die Geschichte von Noah und der Arche, die ist weltweit bekannt, nicht nur durch Kinderbücher. Sie ist nicht nur bekannt, weil die Bibel darüber berichtet, sondern auch, weil sich diese Katastrophe in 250 weltweit verstreuten Berichten wiederfindet. Und alle berichten von einer Menschheitskatastrophe durch eine hereinbrechende Flut. Und im Gegensatz zu den außerbiblischen Quellen gibt die Bibel einen Grund dafür an, warum diese Flut kommt. Sie sagt, die Menschen haben die Verhältnisse der Schöpfung auf den Kopf gestellt. Gott hatte diese Welt so geschaffen, dass er sagt, diese Welt ist eine gute Schöpfung. Es ist sehr gut, wie der Mensch entstanden ist. Und dann beobachtet Gott, wie die Verhältnisse der Schöpfung auf den Kopf gestellt werden, und er bezeichnet das als eine völlige Verderbtheit der Welt. Und so predigt Noah und wirbt für die Rettung, und Gott wartet auf die Menschen, die das ernst nehmen. Und es waren, so schreibt Petrus hier, es waren nur 8 Leute. Und hier wird wieder eine Dimension gesprengt. Das sehen Sie oft in der Bibel, einen Vergleich, 2 Ereignisse werden verglichen, um deutlich zu machen, nur 8 Personen nahmen das Angebot der Rettung durch die Arche an. Wie viel größer ist das Rettungsangebot von Jesus Christus, das dem gegenübergestellt wird? Es übertrifft das bei Weitem, wie viele Menschen das begreifen und annehmen können. Auch in dieser Dimension übertrifft das Leiden und Sterben von Jesus alles. Am Ende der Sintflut legt Gott fest, dass er nicht mehr in jedem Fall das Böse des Menschen direkt straft. Vor der Sintflut gilt ein ganz einfaches Prinzip, dass Gott sagt, der Sünde folgt die Entdeckung und der Entdeckung folgt die Strafe oder eben die Vergebung der Schuld. Und nach der Sintflut gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Gott einführt. Nämlich, dass er den Menschen trägt mit seinem Hang zum Bösen, dass er etwas geschehen lässt und in Geduld wartet. Und er drückt das so aus, solange diese Erde besteht, werden die Naturgesetze gelten. Und Jesus drückt es so aus, dass Gott seine Sonne über Gerechten und Ungerechten scheinen lässt. Damals folgen nur eine verschwindend kleine Anzahl diesem Ruf zur Rettung in die Arche. Sie hielten das gar nicht für möglich scheinbar, dass Gott Wort hält. Sie hielten es auch nicht für möglich, es passte nicht in ihr Denken von Gott hinein, dass Gott wirklich Gericht ausüben könnte. Sie schlugen die Rettung der Arche aus. Aber wer in die Arche ging, der erlebte, dass er durch das Wasser hindurch gerettet wird. Und genau das greift Petrus jetzt im nächsten Vers auf. Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Die Arche ist somit sozusagen ein alttestamentliches Vorbild für die Taufe. Das Wasser ist das Wasser des Gerichts. Die Arche rettet durch das feindliche Wasser hindurch. Und so ist das auch bei euch. Ihr habt zwar keine Wasserangst, ja, Anja und Christine, aber ihr werdet in der Taufe sozusagen, wird ausgedrückt, dass ihr durch das Wasser hindurch gerettet werdet. Das Unterwassersein heißt, ich bin mit Christus gestorben. Und das aus dem Wasser wieder auftauchen heißt, ich bin mit Christus auferstanden. Hier wird also deutlich, nicht das Wasser der Taufe rettet, sondern Jesus Christus rettet durch das Überwinden des Wassers, also das Überwinden des Gerichtes hindurch. Wie rettet Jesus? Wir haben das hier in diesem Bild von den Tassen und auch von dem Wasser der Taufe, diesem Bibelvers aufgegriffen, dass der Sinn der Taufe ja nicht eine äußere Reinigung ist. Vielleicht finden Sie diesen Gedanken ein bisschen weit hergeholt für die Juden, die Reinigungsbäder hatten, um sich durch das äußere Waschen auch innerlich auf Gott vorzubereiten, war das gar nicht so weit hergeholt. Nein, sagt Petrus, was eigentlich passiert, das ist, dass der Mensch von innen her gereinigt wird. Der Täufling bittet Gott, dass er seine Schuld von ihm nimmt. Und, sagt Petrus, das ist nur möglich, weil Jesus Christus auferstanden ist. Dann denken Sie vielleicht, ja, was hat das denn damit zu tun? Die Auferstehung hat doch mit der Schuldvergebung nichts zu tun. Sehen Sie, es ist ein wichtiger Zusammenhang, der hier aufgezeigt wird. Und der ist auch für Sie persönlich, für die Gewissheit, ob Ihre Schuld vergeben ist oder nicht, wichtig. Die Auferstehung ist die Bestätigung dafür, die Beglaubigung dafür, dass das Leiden und Sterben von Jesus Christus wirksam ist. Also mal ganz platt gesagt, ja, sterben kann jeder, auferstehen nicht. Sterben kann wirklich jeder. Und es könnte auch jeder sagen, dass damit irgendwas Besonderes in Gang gesetzt wird. Behaupten kann das jeder. Sterben kann jeder, auferstehen nicht. Die Auferstehung beglaubigt, dass das, was Jesus Christus zusagt, auch Gültigkeit hat. Und darum ist es nicht unwichtig, ob Sie um die Auferstehung Jesu Christi wissen und wissen, dass das ein historisches Ereignis ist. Dann ist hier von dem Gewissen die Rede, der sich taufen lässt, bittet Gott, sein Gewissen zu reinigen. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass wir um Schuldvergebung bitten, um ein neues Herz bitten. Das Gewissen ist sozusagen die Ansprechstation im Menschen, in die Gott hineinredet. Ein reines Gewissen hat ein Mensch, der von sich sagen kann, meine Schuld ist vergeben. Und wenn hier steht, der Täufling bittet sozusagen durch die Taufe, dann ist hier mit diesem Wort nicht gemeint ein Bitten mit einem ungewissen Ausgang. Sondern was hier mit diesem Wort beschrieben wird, ist eigentlich, dass der Täufling ein Verlangen ausdrückt, so könnte man das wörtlich übersetzen, der Täufling drückt ein Verlangen aus aufgrund einer Befragung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir, wenn wir eine Taufe durchführen, den Täuflingen fragen danach, nach seinem Bekenntnis. Und sagen, glaubst du, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist? Soll er Herr deines Lebens sein? Und wenn das jemand sagt, dann sagt er damit, ja, ich möchte zu Jesus Christus gehören. Das ist hier gemeint. Dieses Verlangen, diese Bitte. Ich möchte, dass ich zu Jesus gehören kann und dass er mein Herr ist. Und dann der Vers 22. Dort hat Jesus Christus den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite übernommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Sehen Sie, hier wird das noch weitergeführt. Wir hatten festgehalten, das, was Jesus getan hat, ist zeitlich unbegrenzt gültig. Es reicht so weit, dass es sozusagen ins Totenreich, so tief hinab, dass es ins Totenreich reicht. Und jetzt wird beschrieben, wie hoch erhöht Jesus Christus ist und dass ihm alles auf der Welt, alle Mächte, alle Gewalten unterworfen sind. Kein Raum ist Jesus Christus verschlossen. Kein Raum. Nur ein einziger. Ein einziger Raum ist ihm verschlossen. Überlegen Sie mal, welcher das ist. Ich hatte gesagt, es ist zeitlich unbegrenzt gültig. Es geht bis in die Tiefe des Totenreiches und alle Mächte sind ihm unterworfen. Welcher Raum könnte ihm da noch verborgen sein? Könnte ihm versperrt sein? Es ist das menschliche Herz. Es ist Ihr Herz, wenn Sie Jesus Christus sozusagen nicht hineinbitten. Das menschliche Herz ist der einzige Ort, den Jesus Christus nicht einnimmt, sondern von dem er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn jemand mich einlässt, dann gehe ich hinein. Noah und die Arche nimmt Petrus als ein Bild für die Taufe. Und ich möchte euch Täuflingen zum Schluss etwas sagen, was ihr euch merken könnt an dem Namen von Noah. Wie ihr euch sozusagen merken könnt, was durch eine innere Reinigung, die ihr erlebt habt, weil ihr mit Jesus jetzt lebt, was dabei passiert. Das könnt ihr euch an dem Namen Noah merken, vielleicht genau, da haben wir es. Neue Ohren, neue Augen, neue Herzen. Es beschreibt, dass Gott, wenn er einen Menschen von innen her reinigt, ihm neue Ohren gibt. Ein Mensch vernimmt plötzlich, was Gott sagt. Christine Langenohl hat das so ausgedrückt, dass sie vorher die Bibel langweilig fand. Das kann einem natürlich an manchen Passagen auch noch danach so gehen. Aber das Entscheidende ist passiert, dass sie verstanden hat, was Gott durch sein Wort zu ihr sagt. Und er gibt euch neue Augen. Das bedeutet, wer mit Jesus Christus lebt, der sieht plötzlich die Welt mit anderen Augen. Es gibt Sachen, die man plötzlich als ein Mensch, der mit Jesus lebt, völlig anders beurteilt, völlig anders einschätzt als vorher und denkt, wie konnte ich eigentlich vorher so denken? Das ist etwas, was Jesus Christus bei euch macht. Und er gibt euch neue Herzen. Das heißt, ein Herz, in dem Gott selber wohnt. Ja, das könnt ihr euch merken, neue Ohren, neue Augen, neue Herzen.